dass der gekreuzigte und auferstandene Leib Jesu Christi aufgenommen und zu der Rechten Gottes gebracht wurde, hat bei vielen Menschen, Milliarden Menschen, keine Bedeutung. Selbst sogar leider in christlichen Kreisen wird das nicht akzeptiert, vielleicht als fromme Symbolik betrachtet. Aber es gibt Menschen, die haben durch Gottes Wort etwas erleben dürfen in sich, so dass sie dieser Tatsache eine ganz andere Bedeutung beimessen können, so dass ihr ganzes Denken, ja ihr Verhalten dadurch geändert werden kann und ihr Leben ein neues, ein ewiges Ziel bekommen. Lob und Dank, dass ich solche Menschen hier heute Nachmittag vor mir sehen kann. Und ich weiß, viele wären nicht da heute Nachmittag, wenn sie diese Erwartung, diesen Glauben nicht hätten. Jetzt wurde mir vorhin mitgeteilt, dass ein Bibeltext heute Vormittag gelesen wurde, den ich noch einmal lesen möchte. Da dachte ich an meine liebe Mama. Erst heute weiß ich, wie viel Geduld die mit mir haben musste, weil ich so eigensinnig war und vieles, was ich nicht hören wollte, einfach nicht gehört habe. Manchmal hat sie dann aus Verzweiflung gesagt, dir muss man aber auch alles tausendmal sagen. Seit ich in der Verkündigung stehe, habe ich leider die Beobachtung gemacht, dass bei uns frommen Leuten auch manches Mal etwas tausendmal gesagt werden müsste und sollte. Also nehmt mir es bitte nicht übel, liebe Geschwister, wenn ich jetzt noch einmal den gleichen Text lese. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 1 bis 11. Ein so wertvoller, hilfreicher Bericht für denjenigen, der das ewige Ziel ins Auge gefasst hat. Da schreibt der Arzt Lukas, in meinem ersten Schreiben habe ich dir, lieber Theophilus, mitgeteilt, was Jesus durch Wort und Tat zu wirken begann. Ich war damit bis zu dem Tag gekommen, an dem er gen Himmel fuhr. Vorher hatte er durch den Heiligen Geist seinen auserwählten Aposteln seine letzten Aufträge erteilt. Dabei hatte er ihnen nach seinen Leiden durch viele sichere Kennzeichen den Beweis geliefert, dass er wirklich lebt, und zu dem Zweck erschien er ihnen während einer Zeit von 40 Tagen und gab ihnen dabei über das Reich Gottes noch näheren Aufschluss. Bei dem letzten Zusammensein mit ihnen wies er sie an, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Erfüllung der Verheißung des Vaters zu warten, von der ihr durch mich gehört habt. Denn Johannes hat wohl mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die um ihn Versammelten fragten ihn, Herr, wirst du denn jetzt die Königsherrschaft für das Volk Israel wiederherstellen? Er antwortete, es ist nicht eure Sache, Zeit und Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Machtvollkommenheit festgesetzt hat, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der über euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem sowie in ganz Judäa und Samaria und auf dem ganzen Erdenrund. Nachdem er ihnen dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen aufgehoben. Und während sie noch staunend zuschauten, nahm ihn eine Wolke hinweg. Plötzlich standen, als sie noch nach dem gen Himmel fahrenden nachsahen, zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen und riefen ihnen zu: Ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr und schaut gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch gegangen und in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in gleicher Weise wiederkommen, wie ihr ihn jetzt habt gen Himmel fahren sehen. Ich las aus dem Mühlheimer Neuen Testament. Ihr Lieben, ich darf ganz locker und frei euch mitteilen, dass ich mich sehr, sehr freue, dass ein Mann wie der Arzt Lukas sich außer der Medizin und seinem Eid und Äskulap einer Sache gewidmet hat, Zeit hatte, um diesen Jesus von Nazareth genauer in Augenschein zu nehmen. Wir wissen, es gibt Menschen hier in unserer Zeit, die wollen nur leben, wollen gut leben, nehmen sich Zeit, sind bereit, Geldbeträge zu opfern, um sich selber und ihre Wünsche zufriedenzustellen. Aber dieser Mann, der einen ausgeprägten Beruf hatte, der hatte Zeit für die Sache Jesu Christi, hat nicht oberflächlich beobachtet, sondern genau beobachtet. Da ist mein Herz auch der Wunsch aufgewacht: Lass mich nicht ein Mensch sein, der oberflächlich nur so dahin lebt. Lass mich ein Mensch sein, der das Leben genauer beobachtet, sein eigenes Leben gründlich beobachtet, der bereit ist, sein Leben im Lichte der Bibel, im Lichte Gottes zu betrachten. Und ich habe festgestellt, so eine Einstellung, wo es nicht nur um Essen und Trinken und Geld verdienen geht, kann sehr wertvoll werden, kann großen Nutzen fürs Leben einbringen. Das stelle ich bei Lukas, dem Arzt, auch fest. Und was mich so besonders bewegt, dass Gott von Ewigkeit so einen Mann wie den Genannten mit eingeplant hat in seinen ewigen Heilsratschluss. Und diesen Mann veranlasst hat, etwas zu tun, das so einfach und natürlich klingt, dass es der nicht genaue Beobachter gar nicht sieht, begreift und erkennt. Der ging nämlich her und hat es bei seinem Lukas-Evangelium nicht bewenden lassen, hat sich die Mühe gemacht, die Zeit der Apostel auch genau aufzuzeichnen und eine kleine Ahnung von Büchern und Zweck von Büchern habe ich schon, weil ich sehr weltbereist bin und kann feststellen, dass dieser Mann mit seinem zweiten Brief an einen Theophilus, Name bedeutet Gottlieb. Ist das alles Zufall? Nein, nein, Gott sucht sich seine Leute aus. Und des Herrn Augen durchlaufen alle Lande, auch heute Nachmittag jetzt hier, dass er schaue nach denen, die da glauben die gründlich glauben, nicht oberflächliche Nutznießer sind, sondern die dem Sinn des Lebens gründlich nachgehen. Ich erdreiste mich zu fragen, sind wir uns dessen bewusst, warum wir hier sind heute Nachmittag? Könnte das auch eine Fügung sein? Von Gott herbeigeführte Begebenheit, ganz einfach natürlich zu betrachten, dass der nicht aufmerksame Beobachter denkt, das ist zufällig. Nein, das Schreiben dieses Mannes, eines Arztes, an eine Einzelperson, den Theophil, den Gott wirklich lieb hatte. Ihr glaubt nicht, was ich daraus folgere. Und uns auch lieb hatte. Denn die Apostelgeschichte, die Berichte über das, was Gott durch die Apostel getan hat, kommt somit hier herein bis in diesen Augenblick. Ich habe keine Probleme, fest zu glauben, dass Gott das will. Und dieser Nachmittag fest in der Planung Gottes steht. So lieb hat Gott die einzelne Person, dass er seinen ewigen Plan, seine ewigen Absichten einzelnen Personen mitteilt. Nicht, weil sie mehr wert sind als andere, sondern weil er sie als Kanäle benutzen möchte. Kann es sein, dass er dich auch im Auge hat, ein Kanal zu sein, vielleicht nicht fürs Internet, aber für deine Familie, für deinen Arbeitsplatz, für deine Nachbarsleute. Damit du ein Kanal werden kannst, ist schon Aufmerksamkeit, Gründlichkeit nötig. So viel wollte ich sagen über Theophil. Seine Auserwählung, Fügung unseres Gottes. Jetzt auch noch etwas über den Inhalt, was dieser Arzt dem Gottlieb mitzuteilen hatte. Dass Jesus angefangen hatte, bezieht er sich auf seinen ersten Bericht, in Wort und Tat zu handeln. Jesus hat Worte benötigt, aber anders als die anderen. Denn er redete gewaltig und nicht schriftgelehrtsmäßig. Und die Leute mussten sagen, wir haben so etwas noch nie gehört. Warum war die Rede Jesus so eindrucksvoll, geradezu zwingend? Weil Gott dahinter stand. Gott war in Christus. Und seine Taten? Da mussten sie sagen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Hat Gott bei dir auch schon etwas sagen können, was du vorher nie gehört hast? Hat Gott in deinem Leben schon etwas tun können, von dem du keine Ahnung hattest? Bitte, unsere Aufgabe ist es, zu sprechen über den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Jesus Christus von den Toten wieder herausgeholt hat, um ihm eine Stellung zu geben zu seinen Rechten, um seine rechte Hand zu werden, um Dinge auszuführen, die der oberflächliche Betrachter nie sehen und begreifen kann. Gäbe es Gott, dass diese Nachmittagsstunde ein Augenblick sei, wo nicht ein schwacher Mensch vor euch steht. Ein Mensch, der vielleicht mehr Fehler begeht als ihr. Aber er ist ja nur Packpapier. Möge doch der Inhalt bei dir ankommen. Die Worte und die Taten Jesu Christi, liebe Geschwister, sind für mich Gottes Offenbarung. Warum das alles? Gott wollte beweisen zur Zeit Jesu Christi, dass er da sei. Und das, was er durch seine Propheten Jahrhunderte vorher hat ankündigen lassen, geschieht. Dass er ein Gott ist, auf den man sich absolut verlassen kann. Was er zusagt, das hält er ganz, ganz gewiss. Aber man darf Gott nicht als unzuverlässig betrachten. Ich darf dieser gewaltigen Macht gegenüber nicht Zweifel hegen und pflegen in meinem Inneren. Ich muss ihm mit Vertrauen begegnen, ihn mit Vertrauen respektieren, damit er auch in meinem Leben seinen Plan verwirklichen kann, liebe Geschwister. Gott hat sich bewiesen, ich las es in der Übersetzung hier, dass er bewiesen hat, dass Jesus Christus ein Leib wie du und ich, in dem aber Gottes Macht gewesen ist. Und dann hat Jesus etwas getan, das passt so schön in den Gesamtzusammenhang seines Planes. Sogar juristisch perfekt. Ich denke, wir sind meistens einfach denkende Leute, aber die Leute von der Jura, das müssen ganz gewiefte Menschen sein. Die müssen alle Winkel der Wahrheit und der Lüge kennen. Ich weiß das aus der Seelsorge und habe auch meine eigenen Erfahrungen. Es sei mir verziehen, dass ich da gerade so offen rede darüber. Das hat Gott alles auch ganz genau gewusst. Und deshalb hat Jesus zum Beweis dessen, dass es bewiesen werden könne, Jünger erwählt, die von Anfang an dabei sein sollten, sozusagen Augenzeugen würden, nicht ihre Meinung, ihre Empfinden, sondern Tatsachen bezeugen würden. Jeder Bote Gottes, der von Gott eine Berufung hat, jeder Bote Gottes, den Gott verwendet, hat für sich selber unumstößliche Beweise. Er hat und soll einen unerschütterlichen Glauben haben. Sonst kann er an so eine kritische, entartete, misstrauische Welt, wie wir sie heute haben, überhaupt nicht herankommen. Wenn jemand das Evangelium verkündigt, muss und soll er dessen überzeugt sein und soll aus dem Leben heraussprechen. Das hat er 12 Jünger erwählt. Aber um einfache, komplizierte Menschen zu einem zuverlässigen Zeugen zu machen, da hat aber der liebe Gott sehr, sehr viel Mühe. Ich muss dir sagen, leider mit dir auch und mit mir auch. Und so hat er so viel Mühe gehabt, 3,5 Jahre hat er die so richtig therapiert, geschult und zubereitet, um ein Zeuge zu sein, nicht ein Zeuge der Wachturmgesellschaft, sondern ein Zeuge des lebendigen Gottes, der sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Gott ist Fleisch geworden. Und was muss der seinen Jüngern sagen? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Und am Ende dessen, was er vorausgesagt hat, klar vorausgesagt hat, mit einer Deutlichkeit, besser geht's nicht. Und das eingetreten ist, was er gesagt hat, da verließen sie ihn allen. kritisch gefragt, Herr Jesus, was hast du dir da für Zeugen ausgesucht? Schau dir bloß den Heinrich Wegner an. Was hast du mit dem für Arbeit und Mühe, bis der überhaupt einmal weiß, was er will und was er soll? Wie musst du an ihm sägen, feilen und hacken und bohren, dass er sich hergibt gegen allen Lügenschein und Ungerechtigkeit dieser Welt, mich zu bezeugen? Und wo er dann auferstanden ist, dann waren sie in alle Winde zerstreut. Und dann musste er sie zusammensammeln. Und zwar in Galiläa. Hat ihnen das alles vorher erklärt. Aber er musste sie in Weisheit mit Erschütterungen, mit Rütteln und Schütteln dahin bringen an den See. Und musste ihnen zeigen, wenn ich Menschenfischer aus euch machen soll, wenn ich euch Menschen zu einem für den Himmel nützlichen Werkzeug machen soll, dann müsst ihr von meiner Vollmacht überzeugt sein. Deshalb der eingeplante Misserfolg, die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Wenn du mich richtig verstehst, dann wünsche ich dir auch ein bisschen Misserfolg. Denn auf Erfolgshöhe hast du ja gar nicht mehr so viel Zeit für den lieben Gott. Aber wenn manchmal etwas schief geht in deinem Leben, wenn du dich rütteln und schütteln musst, dann bist du bereit, auch mal auf einen Befehl zu achten. Werf das Netz aus in Ufernähe, wo die großen Fische ja gar nicht sind. Dann bist du bereit, einmal etwas zu tun, das über deine Recherchen geht. Die waren lädiert. Die waren an das Ende ihrer Fähigkeit gebracht worden. Leider ist das so, dass Gott uns an das Ende unserer Fähigkeit, unseres Könnens, unseres Wissens bringen muss, damit wir endlich sagen, Herr, auf dein Wort. Und dann warfen sie das Netz aus. Und der Fischzug war nicht so wie das erste Mal, wo er noch nicht auferstanden war, da zerriss das Netz. Aber beim zweiten Mal zerriss das Netz nicht, weil haargenau so viele Fische in das Netz hineingegangen sind. Kann man das berechnen? Wo sind die Leute mit dieser Fähigkeit? 153 Fische. Und am Ufer, da brannte schon das Feuer der Liebe Gottes, kein wildes Feuer. Und das Brot des Lebens war auch schon da. Und das nach seiner Auferstehung, Jesus musste seinen Jüngern beweisen, dass er wirklich auferstanden ist und dass er lebt. Ich bringe das alles zusammen mit der Himmelfahrt Jesu, mit der Hinwegnahme eines ausgereiften, von Gott vollendeten Menschen. Ach, ich hätte so viel zu sagen, das wäre eine ganze Bibelwoche. Da waren noch ein paar Einzelne dabei, die haben eine Sondertherapie nötig. Klingt anmaßend und frech, soll es aber nicht sein. Ich schaue richtig dreist meine Zuhörer an. Ob da jemand da ist, der noch eine Sonderbehandlung nötig hat. Das war der in der Seele tief verwundete Petrus, der so enttäuscht war an sich selber. Herr, und wenn sie dich alle verlassen, aber ich doch nicht. Ist jemand hier, der schon so enttäuscht wurde an sich selber? Wenn du mich richtig verstehst, gönne ich dir das beinahe. damit du dahin kommst und sagst, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt alles besser über mich als irgendein Psychiater, ein Therapeut oder ich selber. Du weißt es. Und wie hat er den behandelt? Geberversammlung für sich. So liebevoll. Und hat nichts gekostet. Muss ich deutlich hinzufügen. Und dann war auch noch einer, der hatte eine Wegner-Krankheit. Das war der Thomas. Ein angeborener Zweifler. Nein, dass einer von den Toten zurückgekommen ist. Nein, eine Auferstehung. Im buchstäblichen Sinn. Nein, das kann nicht sein. Der Darwin spricht dagegen. Die ganze moderne Wissenschaft spricht dagegen. Jeder wirklich neuzeitliche Mensch kann so etwas nicht glauben. Das gibt es einfach nicht. Nein, es sei denn, dass ich meine Finger lege und seine Nägel male. Ihr seid alle einer Suggestion, frommen Suggestion anheimgefallen. Ich will fühlen, dass er leiblich auferstanden ist. Ein Bote Gottes muss unumstößlich klar und deutlich verkünden, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Und das nächste Mal war er auch dabei. Einmal war er nicht dabei. Und dann war er dabei. Wisst ihr, was da geschieht? Der Jesus schaut sie an. Am See hat er den Petrus aus der kleinen Schar herausgenommen und ihn gründlich himmlisch therapiert. Und jetzt hat er den Thomas herausgenommen. Und darüber kann ich so deutlich sprechen, weil das mein Problem ist. Ihr glaubt nicht, wie ich mit Zweifel geplagt war und konnte meinen Zweifel nicht überwinden. Komm einmal her, du Thomas. Und ich staune, wie lieb der Herr Jesus diesen schweren Fall angepackt hat. Komm einmal her. Hat nicht gesagt, was er den anderen Jüngern gesagt hat, der Thomas. Komm, lege deine Finger in meine Nägel, male. Was geschah dann? Er war wirklich leiblich auferstanden. Arme, geplagte, verzweifelnde Menschheit, was willst du mit den Wunden Jesu machen? Wie willst du das erklären, die Wunden, die ihm durch deine Sünden geschlagen wurden, wo Gott mir gezeigt hat, ich habe ihm ja die Wunden geschlagen. Das hat mich so berührt. Weißt du, was in mir da passiert ist? Psychologie hin oder her. Die Liebe wurde größer als der Zweifel. Der Zweifel war so groß. Die Liebe meines Gottes am Kreuz von Golgatha hat meinen Zweifel überwunden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen so hohen Preis bezahlt hat. Wie willst du einmal Gott begegnen, wenn er dich fragt, schau einmal, das ist mein Kaufpreis für dich. Sieh das Lamm an, wie wenn es geschlachtet wäre. Schau einmal seine Wunden an, das ist meine Liebe. Willst du im Zweifel bleiben? Ich darf bekennen, ehrlich und aufrichtig bekennen. Ich wurde so frei gemacht vom Zweifel, dass ich jetzt kindlich gläubig glauben kann und meinem Herrn sagen kann, mein Leben gehört dir. Du verfügst darüber. Und ich stehe, keine Anmaßung, keine Wichtigtuerei. Ich stehe im Namen Jesu Christi vor euch. Und Gott spricht zu dir. Sein Wort arbeitet. Und wenn Gottes Wort arbeitet, wenn der Heilige Geist an der Arbeit ist, das ist keine Disco-Atmosphäre, keine Jahrmarkt, keine Fußball-Atmosphäre. Da redet Gott zu dir. Da wäre manches zu sagen, so waren sie bereit. Und dann hat er sie zur letzten Versammlung mit ihnen auf Erden gebracht. Ölberg habe ich da angestrichen. Da hat er sie hingebracht, die letzte Versammlung, um ihnen die letzten Ratschlüsse zu geben. Ich mach's ganz, ganz einfach und ich darf das und habe Freude daran, das einfach darzulegen. Ich habe euch gesagt, dass ich von euch gehe zu meinem Vater. Und jetzt ist der Augenblick da. Aber ich gehe nicht zu meinem Vater, um immer von euch getrennt zu sein. Nein, ich werde wiederkommen, euch zu mir zu holen. Aber bevor ich wiederkomme, um euch zu mir zu holen, habt ihr noch eine Aufgabe hier auf dieser Erde? Und da ist es ganz, ganz wichtig. Da meinten die in die Situation hinein. Ein bis an den Ölberg gebrachtes Missverständnis. Wie viel Missverständnisse schleppen Gottes Kinder mit sich herum, obwohl sie schon Wunder geschaut haben, Wunderführungen hatten, Segen gehabt haben. Herr, willst du jetzt aufrichten das Königreich Israel? Wie zur Zeit Davids, wie zu Salomos Zeit, die mächtige Ausdehnung, mächtige Wirtschaft macht. Willst du das jetzt machen? Und da musste er sie zurechtstutzen. Nein, so läuft das nicht. Es gebührt euch nicht zu wissen. Ja, sag mal einem Menschen, das musst du nicht wissen. Sag ihm einmal, das brauchst du nicht wissen. Wo doch Wissen Macht ist, liebe Geschwister, in unserer Welt. Nein, so läuft das nicht. Diese Bestimmung, wenn das sichtbare Reich Israels entstehen wird, das hat Gott in seiner Machtfülle festgelegt. Nein, sondern, habe ich gelesen, jetzt läuft etwas anders. Und wenn du dir da Vorstellungen gemacht hast über die Endzeit, über den Ablauf der Apokalypse, dann kann es sein, dass der Herr dir sagt, hör einmal, so läuft das nicht, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um euren Kopf zu erheben und euch über alle anderen zu stellen. Auf damit eure Gefühle hochschießen und in Euphorie und Begeisterung hineingeratet. Nein, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Erst wenn der Heilige Geist kommt, wenn er euch in Besitz nehmen kann, dann werden all die Erlebnisse und Erfahrungen, die ihr mit mir gemacht habt, wirklich als wahre Zeugen weitergegeben werden können. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wo? Zunächst einmal da, wo ihr zunächst seid, in Judäa. Und dann in Samaria, da bei den Halbfrommen. Und dann um den ganzen Erdkreis bis in diese Stunde, in der wir uns befinden. Wisst ihr, warum ich so Freude darüber habe? Weil sich das alles so buchstäblich erfüllt hat, was er gesagt hat. Aber eins darf ich nicht unterschlagen, das muss ich noch deutlich zum Ausdruck bringen. der Vergleich, den er da zieht, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Da heißt es, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt nach diesen Tagen, ihr müsst noch ein bisschen warten, 10 Tage waren es. Ihr müsst noch ein bisschen warten, Geduld ist auch bei der ganzen Sache noch nötig. Denn von mir steht geschrieben, ich werde euch mit Geist und mit Feuer taufen. Oh ja, ihr müsst ganz wie bei einer Taufe in den Geist Gottes hineingenommen werden. Denn der Geist Gottes wird euch befähigen, meine Zeugen sein. Und er wird euch auch dahin führen, wo ihr mich bezeugen sollt. Denn die der Geist Gottes leitet, das sind Gottes Kinder. Aber wozu das Feuer? Also der Geist Gottes, seine Leitung, seine Führung und Kraft steht da geschrieben. Die Befähigung kommt von dem Heiligen Geist. Aber wozu das Feuer? Ihr werdet nicht nur in Judäa predigen. Ihr werdet nicht nur in Samaria predigen und in der ganzen Welt. Da muss zuvor etwas verbrennen in euch. Er ist ein Feuer, dieser Heilige Geist. Jetzt könnte ich aber ganz lange darüber sprechen, was bei mir alles verbrannt wurde und noch verbrannt werden soll. Nur ein paar Dinge. Rechthaberei, Besserwissen, Geiz, Weltlust, Weltliebe, Hoffart, Eigensinn, Wohlgefallen an sich selber. Ich befürchte, das hat jeder von uns bei sich schon festgestellt. Was machen wir damit? Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Verbrenne alles und verzehre, was nicht in deinem Lichte rein. Und wenn mir's gleich noch so schmerzlich wäre, die Wonne folgen nach der Pein, wenn der Eigensinn verbrannt ist, wenn die Ich-Liebe verbrannt ist, die Weltliebe verbrannt ist, wenn die Internetspiele verbrannt sind, dann kommt der Heilige Geist und du kannst ein Zeuge sein und die Kraft Gottes wirkt in deinem Leben. Das hat die Welt so nötig wie noch gar nie, bevor Jesus Christus wiederkommen wird. Ach, verzeiht mir, ich kriege jetzt erst Betriebstemperatur. Aber etwas muss ich noch sagen, das drängt mich regelrecht dazu. Und als er das gesagt hatte, wurde er aufgehoben. Er schwebte, da war keine Erdenhaftigkeit mehr. Keine Erdenbindung mehr war da. Er war ein Mensch von Erde genommen, aber durch die Auferstehung, da war eine Verwandlung da. Er wurde aufgehoben, nicht aufgeflogen, gehoben, da waren Kräfte da. Das ist Himmelfahrt. Das ist Kraftwirkung meines Gottes. Ich bin froh für Weihnachten, für die Menschwerdung Gottes. Ich bin froh, liebe Geschwister, für das Kreuz von Golgatha, die Hinwegnahme aller Sünden. Ich bin froh für den Auferstehungsmorgen. Aber damit Pfingsten kommen konnte, musste er aufgenommen werden zu Rechten Gottes und als hohe Priester mit seinem Blut hineingehen vor den Vater, alttestamentlich alles wunderbar dargestellt. Erst dann konnte der Heilige Geist kommen. Ich könnte schlicht und einfach, seit ich einfach versuche zu denken, kindlich bin, kriege ich Verständnis und Mitteilung von der Bibel, vom Worte Gottes. Was mag das gewesen sein? Vater, ich komme zu dir mit meinem Blut. Ich habe die Menschheit versöhnt. Ich habe ihre Schuld vor deinen Augen weggenommen. Lob und Dank, dass Jesus Christus Schuld und Sünde, meine Sünde vor den Augen Gottes weggenommen hat. Und ich trete jetzt für sie ein. Du hast dem Abraham Segen versprochen. Ich habe die Sünde hinweggetan, Heinrich Wegner. Die Sünde ist von dir genommen durch das Kreuz von Golgatha. Und jetzt kann der Segen Abrahams in dein Leben hineinfließen. Das kann man nicht mit Geld bezahlen. Das ist so etwas Schönes. Der Heilige Geist, der mir den Zweck meines Lebens zeigt, mich loslässt von ich, mir und mich und allem wissen wollen und mich für Jesus frei macht. Lob und Dank. Und jetzt brennt er in meinem Herzen. Und wenn ich etwas vorhabe, was Gott nicht gefällt, dann kommt die Korrektur des himmlischen Feuers. Weißt du, was der Heilige Geist sagt? Heinrich Wegner, willst du das? Wenn mir jemand aufs Hühnerauge tritt, dann kommt der Gedanke, ich weiß nicht, ob ihr auch so konstruiert seid, ob ihr die gleichen Treiber habt. Wenn mir jemand aufs Hühnerauge tritt, dem sag ich's aber. Und die nächste Gelegenheit, dann mache ich aus, was ich ihm sage und wie ich ihm sagen werde. Und da baut sich in mir eine Ideologie des Teufels auf. Und dann ist er da, der Heilige Geist. Denn wer Christi Geist nicht hat, der kann gar nicht sein sein. Und weißt du, was du sagst? Willst du das wirklich? Willst du dich selber rächen? Möchtest du den Fall nicht mir übergeben? Ich kann diesen Fall, wo man dir Leiden zu, Unrecht zugefügt hat, ich kann ihn viel besser für die Ewigkeit verwenden. Und dann sage ich, nein, Herr Jesus, nimm du die Sache lieber in die Hand. Und habe ich oft erlebt, wenn ich meine Rache, Gedanken und Absichten abgegeben habe, dann ist etwas für den Himmel geschehen. Und er wurde aufgehoben, damit er mich vertritt vor dem Vater. Und die schauten, eine Wolke kam. Welche Wolke? Die Israel aus Ägypten abgeholt hat. Ist die da heute Nachmittag? Die Wolke der Gegenwart Gottes. Und jetzt will ich zum Schluss kommen. Während sie das sahen, wie Jesus ganz ohne Raketen, ganz ohne Kräfte von dieser Erde emporgehoben wurde, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Glaubst du das, ihr Männer von Galiläa? Was steht ihr hier und schaut gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch genommen wurde, dessen ihr Zeugen sein dürft, wird wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Ganz zum Schluss noch. Nach der großen Trübsal, da wird das Zeichen am Himmel, ein Sonderzeichen am Himmel geschehen. Und dann werden sie ihn sehen. Des Menschensohn, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, werden ihn sehen, kommen in großer Kraft und Herrlichkeit, in des Himmels Wolken. Gott helfe uns, liebe Geschwister, das vielleicht schon vorher, wenn der siebente Engel in die Posaune bläst, du bereit bist, weil der Geist Christi in dir ist. Ich sage es noch einmal, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christi Geist in dir, dann ist dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes. Du gehörst Gott und er wird dich holen.
Amen.
Amen.
Lasst uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du den Fluch unserer Sünde auf dich genommen hast und hast sie an deinem eigenen Leibe ans Fluchholz getragen. Wir danken dir für diese große und wunderbare Liebe. Herr, durch dieses Sühnopfer, durch dein Leiden und Sterben, kam der Tröster, der Heilige Geist. Wir danken dir für diese wunderbare himmlische Gotteskraft, die uns befähigt, deine Befehle auszuführen. Du hast auch uns den Auftrag gegeben, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Herr, wir wissen, dass so viele Menschen noch hier auf dieser Erde dein Evangelium nötig haben, diese rettende, befreiende Macht. Wir bitten dich, gib uns Mut, dass wir unerschrocken und freudig diesem Auftrage und diesem Befehle nachkommen.
Amen.
Jesus ist der Sieger, Halleluja. Jesus ist der Sieger, Halleluja. Jesus ist der Sieger, Halleluja. Jesus ist der Sieger, Halleluja.
Der zweite, Jesus führt zum Vater.
Jesus führt zum Vater, Halleluja. Jesus führt zum Vater, Halleluja. Jesus führt zum Vater, Halleluja. Jesus führt zum Vater, Halleluja.
Der zweite, Jesus heilt die Kranken.
Jesus heilt die Kranken. Halleluja, Jesus heilt die Kranken, Halleluja, Jesus heilt die Kranken, Halleluja, Jesus heilt die Kranken, Halleluja.
Jetzt kommt der ganz interessante Vers, Jesus treibt die Teufel aus.
Jesus treibt die Teufel aus, Halleluja. Jesus treibt die Teufel aus, Halleluja. Jesus treibt die Teufel aus, Halleluja. Jesus treibt die Teufel aus, Halleluja.
Und jetzt kommt der schöne Vers, Jesus kommt bald wieder. Er freut sich, Hand hoch, wenn Jesus kommt. Oh, das ist schön.
Jesus kommt bald wieder, Halleluja. Jesus kommt bald wieder, Halleluja. Jesus kommt bald wieder, Halleluja. Jesus kommt bald wieder, Halleluja.
Und wer weiß, was dann geschieht, wenn der Heiland kommt und uns holt? Auf goldenen Gassen singen wir.
Auf goldenen Gassen singen wir, Halleluja. Auf goldenen Gassen singen wir, Halleluja. Auf goldenen Gassen singen wir, Halleluja. Auf goldenen Gassen singen wir, Halleluja.
Und nochmal.
Auf goldenen